Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zu der heutigen Predigt. Ich freue mich, dass Sie trotz der gegenwärtigen Umstände Gottes Wort hören möchten. Das Thema der Predigt lautet: Erhörlich beten. Ich lese nun den Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 14 und Kapitel 15, 7 und 8. Da spricht der Herr Jesus: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr. Und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und Kapitel 15, Vers 7: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Vers 16: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Soweit der Text. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns nun den Text aufschließt. Es sind deine Worte. Mach sie uns groß, mach sie uns lebendig durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du sie in uns tun willst und zu Geist und Leben machst. Amen. Das Thema unserer Predigtreihe ist immer noch das Gebet. Euch ist sicherlich noch der letzte Satz aus Johannes 14 im Ohr, wo Jesus sagt: Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist doch wunderbar, was uns Jesus hier verheißt. Er will das tun, um was wir ihn bitten, wenn es in seinem Namen geschieht. Vielleicht denken wir nun an Gebetserhörungen, die wir erlebt haben, und nicken innerlich freudig zustimmend. Aber vielleicht denken wir auch an manche Gebete, die wir gesprochen haben und die nicht erhört wurden oder zumindest noch nicht. Wie ist das nun mit der Erhörung von Gebeten? Welche Bitten erhört Gott? Der Herr Jesus sagt: Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Was heißt das nun in seinem Namen? Im Namen Jesu ist sicherlich nicht nur eine Formel, die wir an unser Gebet anhängen und sagen: Im Namen Jesu. Gott wäre nicht Gott, wenn wir mit rituellen Formeln einfach so über ihn verfügen könnten. Um den Ausdruck "im Namen Jesu" zu verstehen, müssen wir den ganzen gelesenen Abschnitt betrachten. Vorgegeben als Predigttext waren nur die Verse 11 bis 14, aber die Aussage Jesu steht ja in einem Kontext. Es sind drei Aspekte, die wir in diesem Text miteinander betrachten wollen. Das erste, was will Jesus? Das zweite, wer ist Jesus? Und das dritte, was heißt beten und handeln im Namen Jesu? Der erste Punkt, was will Jesus? Die Begebenheit in unserem Text findet nach dem letzten Passamahl, kurz vor der Kreuzigung unseres Herrn, statt. Jesus bereitet seine Jünger nun auf dieses Ereignis vor. Er weiß, dass sie durch schwere Erschütterung gehen werden. Seine Kreuzigung würde ihren Glauben auf eine schwere Probe stellen. Darum spricht er ihnen diese Verheißung zu. Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Er sagt, bitte nicht erschrecken, egal was jetzt geschieht. Glaubt weiter an Gott und glaubt an mich. Auch wir befinden uns gerade in einer Krise, die unsere Herzen erschreckt. Vor allem fragen wir uns, welche ökonomischen und politischen Auswirkungen werden noch auf uns zukommen? Werden nun die Dinge anfangen zu geschehen, von denen das Buch der Offenbarung ab Kapitel 6 uns berichtet? Der Herr Jesus weiß um unser ängstliches und verzagtes Herz. Darum sagt er uns, warum wir nicht erschrecken sollen. Er tut es, indem er uns unsere Zukunft vorhersagt. Vers 2. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Unsere Zukunft ist wo? Im Himmel, im Vaterhaus Gottes, bei unserem Herrn Jesus. Er hat dort schon unsere Wohnung bereitet. Durch sein Sterben und Auferstehen hat er uns das himmlische Wohnrecht bereitet. Unser Zuhause ist bei Jesus. Auf ewig bei dem Herrn zu sein. Hast du schon dieses Wohnrecht im Himmel? Das musst du sicher wissen. Wenn du es noch nicht weißt, dann komm bitte heute noch zu Jesus. Er will es dir auch schenken. Es ist so wichtig für uns als Glaubende, dass wir verstehen, dass unsere Heimat, die Heimat der Gemeinde Jesu, der Himmel ist und nicht die Erde. Warum? Zum einen brauchen und sollen wir uns nicht fürchten, auch wenn es zunächst weiter abwärts geht mit dieser Welt. Jesus wird wiederkommen und die Seinigen zu sich ins Vaterhaus holen. Ist das nicht eine wundervolle Aussicht, eine glückselige Hoffnung? Zum anderen will Jesus uns vor der Versuchung bewahren, dass wir unser Zuhause in dieser Welt, auf dieser Erde suchen. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass unser ganzes Trachten und Tun nur auf irdisches Glück ausgerichtet ist. Es ist eine der populärsten Irrlehren heute, die sich rasant in den Gemeinden ausbreitet. Nämlich, dass die Gemeinde Jesu die Welt in einen Idealzustand verändern soll. Man spricht da von Transformation. Die sogenannte Kirche, was immer man darunter versteht, soll mit sozialpolitischen Aktivitäten das Reich Gottes hier und jetzt im Diesseits errichten. Also ein Paradies auf Erden, das von Menschen erbaut wird. Nicht der Herr Jesus kommt wieder und richtet sein Königreich auf. Nein, der Mensch baut es selbst mit seinen Händen. Und schließlich darf Christus den Thron über dieses menschliche Staatsgebilde besteigen. Aber was ist, wenn die Offenbarung der Bibel recht hat? Wenn, bevor der Herr Jesus wiederkommt, zuerst die neue Weltordnung, die Weltdiktatur entsteht, mit den Mahlzeichen an Hand oder Stirn, ohne dass niemand mehr kaufen und verkaufen kann, wo jeder den letzten Weltherrscher und schließlich den Satan selbst anbeten muss. Für welches Reich haben denn die christlichen Weltverbesserer gearbeitet? Für das Reich des Antichristus, das Reich Satans. Lassen wir uns daher nicht von menschlichen Versprechungen und Utopien verführen und betrügen. Das Königreich Jesu ist nicht von dieser Welt, es ist das Reich aus dem Himmel, das von Jesus ohne Zutun von Menschenhänden vom Himmel her aufgerichtet wird. Also lernen wir hier den ersten und den wichtigsten Willen Jesu für uns, der uns auch in unseren Gebeten leiten soll, dass unsere Heimat im Himmel bei Jesus ist und dass wir unser ganzes Denken und Tun auf dieses Ziel ausrichten. Beten wir so vor dem Hintergrund unserer himmlischen Berufung? Oder glauben wir, dass es auf der Erde endlich friedlicher und gerechter zugehen müsse? Nur, wie soll das gehen ohne Jesus? Es wird ohne Jesus leider nicht besser werden mit den Sündern. Und dann kommt die zweite Wahrheit, die Jesus uns als seinen Willen kundtut. Es geht um den Weg zu unserem himmlischen Ziel. Wir sind noch nicht dort angekommen, wir sind noch unterwegs hier auf der Erde. Wie werden wir am Ziel sicher ankommen? Welche Wege sollen wir gehen? Vers 4. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Herr Jesus spricht zuerst über sich selbst und seinen Weg ins Vaterhaus. Er ist diesen Weg ins Vaterhaus Gottes für uns vorangegangen. Wovon redet er also genau? Er spricht von seinem Leidens- und Sterbensweg, den er seinen Jüngern in klaren und deutlichen Worten mitgeteilt hat. Er würde von Judas verraten werden, Petrus würde ihn verleugnen und schließlich würde er von den Römern gekreuzigt. Gott würde ihn auferwecken und verherrlichen. Das war Jesu Weg ins Vaterhaus. Davon hat er geredet. Darum sagt er zu den Jüngern: Ihr kennt meinen Weg. Es verwundert uns daher, dass Thomas sagt: Wir wissen es nicht. Warum sagt er das? Wir lesen noch mehrfach in den Evangelien, dass Jesus in Bezug auf seinen Weg mit seinen Jüngern Klartext redet. Jesus antwortet hier auf seine Frage nach dem Wohin mit dem Wie. Der Weg ist nämlich nicht eine Religion oder ein Ideal, das wir verfolgen sollen, sondern eine Person. Es ist Jesus selbst. Der Weg zum Ziel, dem Vaterhaus, zum lebendigen Gott, ist die Person Jesus. Und Jesus ist der einzige Weg dorthin. Es gibt keine anderen Wege. Um den Willen Jesu zu verstehen, müssen wir begreifen, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Jesus ist der Weg zum Heil für den Sünder. Jesus ist auch der dreifache Weg der gesunden Nachfolge für den Gläubigen. Ich möchte das kurz erläutern. Jesus der Weg. Das Heil ist der Weg der Gnade, allein aus Glauben, nicht aus eigener frommer Anstrengung. Jesus, die Wahrheit. Er bewahrt uns vor eigenen Hirngespinsten, vor theologischen Spekulationen, menschlichen Wunschträumen und allerlei teuflischen Trugbildern. Jesus, das Leben. Jesus will sein Leben in uns leben. Er will sich durch uns verwirklichen und offenbaren. Er bewahrt uns vor bloßer Theorie, toten theologischen Systemen und Heuchelei. Das ist der Wille Jesu für uns, für eine gesunde Nachfolge. Das Zweite, wer ist Jesus? Wir haben zuerst den Willen Jesu betrachtet, nun geht es um seine Person. Wir müssen verstehen, wer Jesus ist, wenn wir in seinem Namen beten wollen. Darum stellt Jesus fest, Vers 7, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus sagt, im Grunde kennt ihr mich nicht und meinen Vater auch nicht. Von nun an, das heißt mit meinem Leidens- und Sterbensweg, der jetzt beginnt, steht euch ein neuer Erkenntnisprozess in Bezug auf mich bevor. Und da folgt die nächste Frage seiner Jünger, diesmal Philippus. Vers 8. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Philippus sagt: zeige uns den Vater. Diese Bitte mag uns verwundern. Hatte Philippus denn nicht verstanden, dass der Vater, von dem Jesus redete, Gott ist? Philippus wusste das ganz sicher. Er war ein frommer Jude, der an Gott glaubte. Er war kein Ungläubiger oder ein Atheist. Und so wusste er auch aus den Schriften des Alten Testamentes, dass man Gott nicht so einfach sehen konnte. Worum ging es ihm dann? Ich nehme an, es ging ihm um eine bestimmte Vorstellung, die er von Gott hatte. Nämlich, wie Gott zu handeln und sich hatte und sich offenbaren sollte. Die Jünger glaubten an Jesus als den verheißenen Messias. Das stand außer Frage. Aber die Hoffnung der Jünger war ja, dass Jesus als der Messias nun endlich sein Königreich in Israel aufrichten und Israel von der Fremdherrschaft der Römer befreien sollte. Die große Schwierigkeit der Jünger bestand darin, dass sie nicht verstanden oder auch nicht verstehen wollten, dass Jesus zuerst am Kreuz sterben musste, bevor er das verheißene Königreich aufrichten konnte. Jesus hat es ihnen aber deutlich gesagt. In allen vier Evangelien lesen wir, dass die Jünger diese Worte aber konsequent ausblendeten. Warum? Weil das nicht in ihre Vorstellungswelt passte, die sie vom Königreich Gottes hatten. Ist das nicht auch unser Problem? Unsere eigenen Vorstellungen von Gott, wie er sein sollte und wie er handeln sollte. Wie die Welt und Gottes Herrschaft nach unseren humanistischen Maßstäben aussehen sollte. Und so beten wir auch oft. Und der Herr Jesus sagt, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Warum? Weil ihr noch euren eigenen Vorstellungen über mich anhängt. Es war nicht nur das Problem der Jünger. Wir sind auch nicht immer frei davon. Es gibt da leider ein grundsätzliches Problem bei uns Menschen. Man hat bereits wissenschaftlich festgestellt, dass der Mensch sich einmal eine feste Meinung bildet, meist aus dem, was er zuerst hört, und seine Meinung dann nicht mehr ändert. Eine solche vorgefasste Meinung ist durch nichts mehr zu erschüttern. Diskussionen, Fakten und Argumente ändern nichts daran. Was nicht ins eigene Weltbild passt, wird einfach als ungültig ausgeblendet. Daher sind die Menschen auch so leicht zu täuschen und zu betrügen, weil sie sich nur auf ihren menschlichen Verstand verlassen. Ihr Egoismus und ihre Selbstverliebtheit hindert sie zugleich daran, die Erkenntnisse ihrer Vernunft in Frage zu stellen. So erging es den Jüngern offenbar mit den Leidensankündigungen Jesu. Aber Gott sei Dank ließ Jesus die Jünger und uns auch nicht in unserem von der Sünde vergifteten und verfinsterten Denken. Jesus führt uns aus dem Dunkel ins Licht. Er tut dies durch zwei Dinge. Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Jesus führt uns in die Wahrheit. Zum einen durch sein Wort. Die Worte Jesu sind das Wort des lebendigen Gottes. Es ist die absolute Wahrheit, das die Wirklichkeit vollständig und ungeschminkt darstellt. Kein Mensch hat jemals so geredet wie der Herr Jesus. Entweder ist er ein Lügner oder wahnsinnig oder er ist tatsächlich Gott. Zum anderen demonstriert Jesus uns die Wahrheit durch seine Werke. An seinen Taten konnten die Jünger sehen, dass der lebendige Gott wirklich in ihm ist und dass Jesus in vollkommener Übereinstimmung mit Gott handelt. Ja, Jesu Taten sind das Handeln Gottes selbst. Diese beiden Bestätigungen, Jesu Wort und Jesu Taten, sollen uns zu der Glaubensüberzeugung und Glaubensgewissheit führen. Wie der Herr in Vers 11 sagt, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch wenigstens meinen Taten. Es ist für uns entscheidend, dass wir Gott kennen, so wie er wirklich ist. Wir können den lebendigen Gott nur in Jesus kennen und erkennen. Alles andere sind eigene Gottesvorstellungen. Ja, Abgötterei, selbstgeschaffene Götzen. Wo hängen wir noch an unseren eigenen Gottesvorstellungen? Das dritte, beten im Namen Jesu. Nun kommen wir zum Höhepunkt unseres Textes, der gleichzeitig das Thema der heutigen Predigt ist. Es ist das Gebet, das von Gott erhört wird. Das interessiert doch jedes Gotteskind. Wie wird mein Gebet erhört? Eigentlich ist das die falsche Frage. Es geht Jesus zuallererst darum, dass seine Nachfolger in seinem Namen handeln und beten. Der Maßstab dafür ist nichts anderes als der Herr Jesus selbst. Darum sagt er zu den Jüngern und zu uns in Vers 12, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Das klingt gewaltig. Was meint Jesus hier für Werke? Manche meinen, es handele sich um Wunder. Die Nachfolger Jesu sollten größere Wunder tun, als der Herr Jesus sie selbst tat. Und das sei das normale Christenleben. Das hieße also, wir sollen vor allem für Wunder glauben und beten. Stimmt das? Nun, zunächst einmal steht hier nicht Wunder, sondern der allgemeinere Begriff Werke. Das Wort Werke ist weitergefasst. Werke bedeutet alles tun, die Arbeit, die ich tue und die Mühe, die ich dafür aufwende. Betrachten wir aber auch die Wunder. Was war das größte Wunder, das Jesus getan hatte? Das größte Wunder Jesu war sicherlich die Auferweckung des Lazarus, der schon 4 Tage im Grab gelegen hatte. Und vergleichen wir nun die Wunder Jesu mit den in der Schrift bezeugten Wundern der Apostel. Nicht irgendwelchen heiligen Legenden, sondern nur das, was uns in der Schrift bezeugt ist. Und dann stellen wir Folgendes fest. Die Apostel taten viel weniger Wunder und nur kleinere Wunder als Jesus. Sie taten keine Schöpfungswunder wie die Sturmstillung und Brotvermehrung. Letztlich waren auch diese Wunder Jesu alle zeitliche Wunder. Dann schauen wir mal in die Apostelgeschichte. Es geschahen durch die Apostel in der Tat noch größere Werke. Petrus predigte zu Pfingsten in Jerusalem und es bekehrten sich 3000 Israeliten auf einen Schlag. Vergleichen wir das mal mit der Zahl der an Jesus Gläubigen zu Jesu Erdenzeit. Dann kommen wir, wenn wir diese Aussage von Paulus in 1. Korinther 15 zugrunde legen, gerade mal auf etwa 500 Personen. Also was sind die größeren Werke bzw. die größeren Wunder? Die Schrift zeigt es uns deutlich. Es ist, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren. Was ist denn das größere Wunder? Dass ein Verstorbener in sein irdisches Leben zurückkehrt? Oder dass sich ein Gottloser, ein Nichtgläubiger, ein geistlich Toter zu Jesus bekehrt und damit ins ewige Leben kommt? Das ist für mich das allergrößte Wunder. Ja, solche Wunder hat Gott für uns vorgesehen. Die größeren Werke, die Jesus hier ankündigte, sind also das Entstehen und das Wachstum der Gemeinde Jesu. Aber nicht wir sind es, die diese Werke Jesu tun, sondern Jesus, der erhöhte Herr, der zu Rechten des Vaters ist. Er bewirkt diese Werke. Es ist Gottes Ewigkeitswerk. Und für dieses Ewigkeitswerk Gottes gibt uns Jesus die Verheißung in Vers 13 und 14. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Nun haben wir die Voraussetzungen zusammen, um zu verstehen, was es heißt, im Namen Jesu zu bitten. Das erste, wir müssen den Willen Jesu kennen. Erstens ist unser Ziel im Himmel, unsere ewige Wohnung beim Vater. Und zweitens den Weg dorthin, der allein über Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben führt. Das Zweite, wir müssen Jesus kennen. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Er hat seine Herrschaft als König Israels noch nicht angetreten, sondern er baut im jetzigen Zeitalter seine Gemeinde aus allen Nationen. Jesus kommt wieder und holt uns zu sich ins Vaterhaus. Und jetzt verstehen wir, das ist der Rahmen, in dem wir im Namen Jesu bitten sollen. Wir beten, um im Namen Jesu zu handeln. Im Namen Jesu beten und handeln heißt, wir fördern in Vertretung seiner Person sein Werk auf der Erde. Es ist also die Bevollmächtigung Jesu, stellvertretend für ihn zu handeln. Im Namen Jesu beten bedeutet nicht, dass wir Jesus vor unseren Karren spannen können. Es ist keine Generalvollmacht, über Gott zu verfügen. Im Gegenteil, Gott verfügt über uns. Und darum sagt Jesus dies zweimal. Es ist eine Unterstreichung. Wenn ihr in meinem Namen bittet, dann werde ich handeln. Und das bestätigt Jesus auch im nächsten Kapitel, Johannes 15, Vers 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. In Jesus bleiben heißt, in seinem Wort bleiben. In seinem Wort bleiben heißt, ihm gehorchen und es tun. Und so bleibt Jesus in mir, durch sein Wort und den Gehorsam gegen sein Wort. Das Wort Jesu will eine zentrale Autorität in unserem Leben sein. Ich kenne den Vater und den Sohn. Ich kenne seine Pläne und Absichten durch sein Wort. Dann bin ich erst in der Lage, mich mit seinem Willen eins zu machen. Und wenn mein Wille mit dem Willen des Vaters eins ist, dann geht es auch nicht mehr um die Erfüllung meiner Wünsche, sondern um die Verwirklichung seines Willens. Dann sind Gebetserhörungen normal. Das Ziel ist die Verherrlichung des Vaters, seine Ehre vor der Welt. Der Vater wird verherrlicht durch die Frucht unseres Lebens. Die Frucht ist unser Leben, die Werke, die Worte, die Jesus in uns wirkt. Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Wir sind schon Jünger Jesu, da uns Jesus in seine Nachfolge gerufen hat. Das meint das erwählt. Aber Jünger sein, das ist nicht ein Titel oder ein Glaubensbekenntnis, sondern wir sollen das in der Realität werden, was wir in Jesus schon sind. Nämlich solche, die Frucht bringen, die den Vater verherrlicht. Allein Jesus schenkt die Frucht, die den Vater verherrlicht. Sie ist Teil unserer Erwählung durch Jesus. Das heißt es, ein Jünger zu sein. Wollen wir diese göttliche Frucht? Wollen wir, dass in unserem Leben aufwächst und sichtbar wird? Wollen wir, dass sich der Vater in unserem Leben verherrlicht? Dann lasst uns darum bitten im Namen Jesu. Der Vater wird sie uns geben. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, diese Verheißung. Ja, diesen Anspruch auch und diese Ermutigung in deinem Namen zu bitten. Herr, lehre uns zu verstehen, was dein Wille ist und wer du bist. Für uns tiefer hinein in deine Wahrheit, in die Tiefe der Gottheit, dass wir so beten und glauben und handeln, wie es dir entspricht, dass du reiche Frucht schenken kannst. Und wir bitten dich, Herr, besonders in dieser Zeit, lass uns ein Segen sein, lass uns reiche Frucht wirken, die den Vater verherrlicht. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.